Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Ich bin Carsten Müller und an dieser Stelle unterhalte ich mich regelmäßig mit Vorständen aus kleinen und mittleren Unternehmen über deren Equity Story und deren Chancen und Herausforderungen. Heute geht es um ein Thema, das im Prinzip für jeden einmal relevant werden könnte, denn es geht um die sogenannten Biosimilars, kurz gesprochen Nachahmerpräparate von biotechnologisch hergestellten Medikamenten. Was das konkret heißt, welche Bedeutung solche Biosimilars im Pharmamarkt haben und wo hier die Wachstumsperspektiven liegen, darüber habe ich mich mit Enno Spillner unterhalten. Er ist Finanzvorstand des Biosimilar-Spezialisten Formicon. Das Gespräch fand im Rahmen des letzten Equity-Forums statt. Hören wir mal rein.
Herr Spillner, wir bewegen uns ja bei dem Thema Formicon im Pharmasektor und im Biologie- oder Biotechnologie-Sektor. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir mal ein bisschen von vorne anfangen, indem Sie uns vielleicht mal als erstes erklären, was denn Biosimilars sind. Das ist ja das, worum es bei Formicon geht.
Genau, das mache ich sehr gerne und es geht bei uns ausschließlich um Biosimilars. Das schon mal zur strategischen Positionierung. Also wir beschäftigen uns nur mit solchen Produkten und haben hier einen ganz klaren Fokus auf die Auswahl, Analyse und Entwicklung solcher Biosimilars. Aber was sind denn eigentlich Biosimilars? Alle kennen neue innovative Produkte oder Therapeutika, mit denen man entsprechend unterwegs ist, in verschiedenen Indikationsgebieten wie Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Psoriasis, Ophthalmologie und dergleichen. Alle kennen auch als Konsequenz zum Beispiel Generika. Da weiß ja ziemlich jeder, was es ist. Da wird Ihnen jeder sagen, ja, das sind ja Produkte, die aus dem Patentschutz gelaufen sind. Und die dann von Nachahmern nachgebaut werden und günstiger im Markt angeboten haben.
Genau.
Soweit, so richtig. Was aber die wenigsten wissen, dass es unterschiedliche Molekülklassen gibt, die sich nochmal in den Produkten differenzieren. So gibt es zum Beispiel die niedermolekularen Substanzen, das sind kleine Moleküle und eigentlich auch schon die ältere Produktklasse, wenn man will, die gab es schon länger. Später ist eine neue dazugekommen und das sind die großen Moleküle, die Biologics. Mhm. Prominente Vertreter sind zum Beispiel die Antikörper, die von der Effektivität und von der Wirkweise sehr, sehr potent sind und auch sehr gut funktionieren, aber an sich später erfunden wurden oder entdeckt und nachhaltig entwickelt wurden, sodass sie auch in der Breite für Patienten appliziert werden können. Und die Generika, die wir alle kennen, adressieren vor allem diese niedermolekularen Substanzen. Die sind jetzt nicht wissenschaftlich gesprochen, verhältnismäßig leicht nachzubauen. Und das kann man vor allem auf einem chemischen, synthetischen Weg sozusagen gut machen. Und es ist auch relativ günstig. Diese neue Molekülklasse, die eben erst später dazu gekommen ist, die Biologics, ist wie gesagt um ein Vielfaches komplexer. Die Moleküle sind größer, sind umfangreicher, also wirklich um einen Faktor mehrere hundert oder tausendfach größer. Und haben dadurch natürlich einen ganz anderen Anspruch in der Entwicklung. Vor allem können wir uns aber nicht mehr in einem chemischen Umfeld oder synthetischen Umfeld bewegen, sondern wir sind in einem biologischen Umfeld. Das heißt, wenn wir über Manufacturing und Produktion und Entwicklung reden, reden wir immer über ein biologisch aktives Umfeld, sei es eine tierische Zelle oder sei es ein Bakterium, zum Beispiel E. coli, auf dem wir produzieren. Das heißt, wir sind auch in einem viel instabileren Umfeld. So, und das ist eben wichtig zu verstehen. Generika, Originalprodukt, ist in der Regel eben immer ein Small Molecule. Und bei den Biologics, die Produkte, die wir nachbauen, sind es immer die großen Moleküle, Antikörper und dergleichen. Und das sind die sogenannten Biosimilars. Das heißt, die Entwicklung eines Biosimilars dauert erheblich viel länger als ein Generika. Ja. Und ist auch um ein Vielfaches teurer. Also wenn Sie im Schnitt sagen, ein Generika kostet vielleicht, oder Generikum kostet vielleicht 4, 5, lass es mal 10 Millionen sein in der Entwicklung, dann reden wir selbst jetzt nach den Umstellungen bei der Entwicklung von Biosimilars, reden wir immer noch im Schnitt über circa 100 Millionen pro Produkt. Ja. Und wir reden auch über 6 bis 8 Jahre Entwicklungszeiten und nicht über 2 bis 4 Jahre. Und ich brauche noch ein anderes Know-how, eine andere Expertise innerhalb meines Unternehmens, was die Analytiker betrifft. Eben weil diese Produkte so komplex sind, muss ich sie viel intensiver analysieren. Ich muss viel mehr rein investieren, um das Produkt überhaupt, das Originalprodukt überhaupt erstmal zu verstehen, Denn ich kann es nur nachbauen, wenn ich es ganz genau verstanden habe. Und dann hinten raus ein weiterer wichtiger Faktor sind eben die Kosten, die Produktionskosten, also Cost of Goods oder Manufacturing, die auch bei Biologics und damit auch bei Biosimilars um ein Vielfaches höher liegen, als wir sie aus dem Small Molecule beziehungsweise aus dem Generika-Markt gewohnt sind. Und das ist der Unterschied. Das heißt, es gibt hier eine klare Abgrenzung, nicht nur im Original, Small Molecules versus Biologics, sondern es gibt auch im Nachbau, in Anführungsstrichen, oder in der Kopie, große Unterschiede zwischen Generikern und Biosimilars. Und der Name Biosimilar ist eben auch deswegen wichtig, und er sagt es eigentlich schon, ich bin aufgrund der Komplexität der Moleküle nicht immer in der Lage oder eigentlich nicht in der Lage, exakt das Original nachzubauen, sondern ich versuche nur möglichst dicht dran zu kommen und alle wesentlichen Eigenschaften des Originals natürlich zu erreichen in seiner Funktion. Ich bin aber nie genau 100% identisch. Und deswegen heißen die Produkte auch Biosimilars.
Und was für einen Einfluss hat das jetzt zum Beispiel auf das Zulassungsverfahren, wenn Sie sagen, die sind sehr, sehr ähnlich, aber eben nicht genau identisch?
Genau, also das ähnlich muss natürlich so sehr ähnlich sein sozusagen, dass man in allen wesentlichen Parametern super dicht dran ist an dem Originalprodukt. Da geht es natürlich ganz primär mal um die Wirksamkeit und um die Effektivität des Produktes. Es geht aber natürlich auch um die Nebenwirkungen, um die Toxizität, um die Halbwertszeiten, um die PK-Daten, also sogenannte Pharmakokinetik, aber auch andere Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Und die Regulatoren, also eine FDA in den USA oder die EMA in Europa, definieren einen Korridor, der aus vielen verschiedenen Parametern steht, sich zusammensetzt. Und man muss sich quasi immer in diesem vordefinierten Korridor, der liegt am unteren Ende im Schnitt bei 80%, am oberen Ende bei 125%. In diesem Korridor muss man sich mit all diesen Parametern bewegen. Und nur wenn man das erreicht und auch zeigen kann und auch reproduzieren kann, dann sagt der Regulator, okay, jetzt kannst du dich auch in Richtung Klinik bewegen. Und in der Klinik, im Menschen, muss man das Gleiche nochmal wieder zeigen.
Ist das das komplette Programm wie bei einer Neuentwicklung, dass die Klinik
haben wir nicht. Da hat es auch im letzten Jahr sehr viel Bewegung gegeben. Also wenn Sie ein neues, innovatives Therapeutikum entwickeln, dann müssen Sie ja quasi drei klinische Phasen durchlaufen. Streng genommen noch eine vierte, aber die ist dann eben gegebenenfalls nach der Zulassung und mit Beginn der Vermarktung. Aber in der ersten Phase, in den meisten Fällen, ist es ja so, dass sie überhaupt erstmal verstehen wollen, was macht der Wirkstoff im Körper, und jetzt nicht nur bezogen auf die Wirksamkeit, sondern auch auf Nebenwirkungen. Und da gehen sie mit ganz kleinen Gruppen, drei Patienten, dann eskalieren sie Stück für Stück die Dosis, um zu verstehen, was ist denn eigentlich mein Maximum an Dosis, das ich überhaupt applizieren kann? Was ist die maximal tolerierte Dosis oder was ist die dosislimitierende Toxizität dann auch, die dann irgendwann einsetzt? Da geht es mir noch gar nicht darum, zwingend Effektivität zu zeigen, dass das Produkt wirklich wirkt. Und dann gehe ich in der Phase 2, da schiere ich dann schon eher auf Wirksamkeit ab, und in der Phase 3 dann auf statistische Signifikanz im Verhältnis zur existierenden Gesamtpatientenpopulation. Das ist bei Biosimilars anders. Ich bin in der Phase 1 schon mitten sozusagen im Vergleich, nämlich zu dem alten Medikament, das im Markt schon existiert, und meinem Biosimilar, das ja dieses bestehende Medikament ersetzen soll bzw. kopieren soll. Das heißt, schon in einer Phase 1 habe ich zwei Arme in so einer Studie, nämlich das Originalpräparat und das neue Formicon Biosimilar zum Beispiel. Und da muss ich ja nichts Neues zeigen in dem Sinne oder irgendwas Disruptives oder irgendwas total Innovatives, sondern ich muss ja in Anführungsstrichen nur zeigen, dass mein Produkt exakt die gleichen Eigenschaften hat wie das Originalprodukt. Und das ist die Aufgabe, die wir machen müssen. Und nur wenn wir das zeigen, dann sagt der Regulator, okay, jetzt kannst du dich Richtung Zulassung bewegen. Wir haben keine Phase 2 und, das ist jetzt relativ neu seit letztem Jahr, für die überwiegende Zahl der Biosimilar-Kandidaten auch höchstwahrscheinlich keine Phase 3 mehr. Die FDA und die EMA haben sich da im letzten Jahr sehr stark bewegt. Und man hat anerkannt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, in einer Phase 3 nochmal mehrere hundert Patienten, kommt immer auf die Originalindikation drauf an, nochmal zu rekrutieren und damit den Prozess für die Entwicklung eines Biosimilars nochmal erheblich zu verlängern und die Kosten massiv nach oben zu treiben. so dass wir zumindest in der Vielzahl der Fälle, die in Zukunft zur Entwicklung anstehen, davon ausgehen, dass wir mit einer Phase 1 beziehungsweise in einer sogenannten PK-Studie, also PK steht für Pharmakokinetik, ausreichend Material zeigen und liefern können, dass man damit die Zulassung bei den Beinen erwirken kann. Natürlich vorausgesetzt, die Daten sind entsprechend positiv mit Vergleich.
Jetzt würde ich mal doch ein bisschen ketzerisch fragen, auch wenn jetzt der Gesetzgeber oder der Regulator inzwischen schon deutliche Erleichterungen gemacht hat oder in Aussicht stellt, was ist denn für Formicon jetzt am Biosimilar-Markt so spannend, dass sie trotzdem diese doch sehr umfangreichen Entwicklungsphasen durchlaufen?
Naja, es ist ein Markt, der eigentlich ja noch gar nicht so alt ist, der sich erst entwickelt, der sich in den letzten Jahren aber sehr dynamisch entwickelt hat vom Marktpotenzial, der weiter dynamisch wächst, während wir sprechen sozusagen, und der auch nicht wieder weggehen wird. Also es ist ein Markt, der ein riesengroßes Potenzial hat aus heutiger Sicht. Und der Druck ist immens auf unsere Gesundheitssysteme. Also gerade jetzt für die Diskussion aus den letzten Wochen, ja, Gesundheitssysteme sind überfrachtet und überladen und die Kosten explodieren. Wir reden hier über Therapien, die oft sehr, sehr teuer sind. Also das sind 4, 5, teilweise 6-stellige Eurozahlen pro Patient und bei chronischen Therapien dann auch pro Jahr. So, und wenn Sie sich überlegen, Sie haben jetzt einen Patient im Ophthalmologiebereich, der also einen für den Rest seines Lebens regelmäßig eine Spritze ins Auge braucht, damit er nicht erblindet oder damit die Erblindung verhindert wird, dann macht es durchaus Sinn, wenn man so ein Medikament, gleiche oder annähernd gleiche Wirkung vorausgesetzt, auch zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten kann. Darum geht es, dass wir einerseits die Systeme entlasten von ihren Kosten und insgesamt die Preise für solche Medikamente deutlich nach unten bringen, aber auch natürlich Patienten, die heute noch nicht in den Genuss solcher Patienten kommen, weil sie in Regionen leben, die diese Medikamente einfach nicht sich leisten können oder bezahlen können, denen den Zugang zu solchen Medikamenten ermöglichen. Und es gibt im Grunde noch eine Mischform dazwischen. Oftmals ist es heute so, dass in bestimmten Therapiebereichen, zum Beispiel im Bereich der Autoimmunkrankheiten, der Patient eine Eskalationsreise macht sozusagen. Der fängt zunächst mal mit einem relativ einfachen, sehr günstigen Medikament an und weil dann über die Zeit weiter darauf eskaliert mit der Medikation, je nachdem wie seine Krankheit fortschreitet. Und da ist es so, dass man weiß, es gibt Medikamente, die sind sehr potent, sehr wirksam, auch sehr nachhaltig, die im Grunde den Krankheitsfortschritt von Anfang an verhindern, dass man die erst sehr spät in dieser Behandlungskaskade verabreicht, nach 4, 5 Jahren zum Beispiel. Wenn dieses Medikament jetzt vom Preis deutlich nach unten kommt, weil ich sage, ich habe ein Biosimilar mit gleicher Wirkweise, mit der gleichen Effizienz wie das Originalprodukt, kann ich auch darüber nachdenken, so ein Produkt weiter nach vorne zu ziehen in der Behandlungskaskade und damit dem Patienten frühzeitig ein wirksameres Produkt zukommen zu lassen. Und das sind so die Bereiche, wo Biosimilars Sinn machen. Also sprich, Entlastung der Gesundheitssysteme, früherer Zugang zu noch besserer Medikation oder überhaupt erstmal Zugang zu Medikation, die eben wirksam ist. Und da sehen wir auch im Übrigen spannende Entwicklungen im Moment auch im geografischen Bereich, also gerade in einer Region wie MENA, also den ganzen afrikanischen, nordafrikanischen oder auch Sub-Sahara-Region und Middle East. Die Länder entwickeln sich zunehmend weiter und die Gesundheitssysteme etablieren sich auch weiter. Und da kommen Biosimilars jetzt zunehmend auch ins Rennen. Das Originalpräparat kann man sich dort nicht leisten, kann man nicht bezahlen. Aber mit Biosimilars können Sie da durchaus was machen. Das heißt, Patienten, die vorher gar keine solche Versorgungsalternativen hatten, haben auf einmal die Möglichkeit, hier gegebenenfalls Krebstherapien oder ich habe eben das Beispiel der Ophthalmologie genannt, Medikamente zu bekommen, die für sie vorher nicht zugänglich waren.
Dem Gesamtmarkt, also dem Globalmarkt für Biosimilars, wird ja von eigentlich allen Marktforschern richtig robustes bis rasantes Wachstum in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zugesprochen. Wo sehen Sie sich denn als Formicon positioniert? Wie ist denn überhaupt der Wettbewerb strukturiert? Gibt es da viele kleine oder ein paar große Fische im Teich? Und
also, Es gibt, ich würde mal sagen, ein gutes Dutzend an den berühmten Usual Suspects. Ja, und viele von den Namen kennen Sie auch, genauso wie die meisten Zuhörer im Zweifelsfall. Das ist eine Sandoz, das ist eine Samsung, das ist eine Amgen, das ist eine Teva. Und dann gibt es Player, die sind vielleicht nicht so bekannt, aber trotzdem groß. Eine Celtrion zum Beispiel aus Asien. Aber auch in Europa eine Alvotech. Also gibt es schon verschiedene Player. Die kommen auch mit unterschiedlichen Kapazitäten und mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und das eine ist, ein hochkomplexes Produkt nachzubauen und zu entwickeln. Das macht Formicon, das ist unsere Kernkompetenz und unsere Expertise. Das andere ist es eben, das zu vertreiben und zu verkaufen. Und da gibt es durchaus Arbeitsteilung. Es gibt einige Firmen, die selber gar nicht oder wenig entwickeln, die einfach auf den Zukauf oder auf die Einlizenzierung solcher Produkte angewiesen sind. Es gibt andere, durchaus auch renommierte Namen, Sandoz zum Beispiel, die sehr wohl selbst entwickeln, aber in-house noch nicht ausreichend Kapazität haben, um das Momentum, das sie versuchen in ihrer Pipeline aufzubauen, auch wirklich so breit voranzubringen. Die sind zusätzlich auf Industriepartnerschaften angewiesen. Da kommen dann wir zum Beispiel ins Spiel. Und es gibt eben einige, relativ wenige Firmen, die ausschließlich auf die Entwicklung solcher Produkte spezialisiert sind. Und das ist eine Formicon. Ich glaube, wir können schon mit Fug und Recht sagen, dass wir uns einen Namen aufgebaut haben in den letzten Jahren als Quality Biosimilar Developer. Also wirklich von der Idee, welches Originalprodukt baue ich nach oder entwickle ich bis zur Zulassung bei den Regulatoren in den USA, in Kanada, in UK, in Deutschland und. Wir haben aber in unserem Geschäftsmodell eben vorgesehen, dass wir nicht selber produzieren, also das Manufacturing, und dass wir auch nicht selber den Vertrieb und das Sales und Marketing machen. Das machen wir mit Partnern und deswegen sind bei uns unsere Assets auch verlizenziert an eine Sandoz, an eine Teva, an eine Fresenius Kabi, MS Pharma für die MENA-Region, Lotus für die APEC-Region, also asiatischer Bereich, etc. WP. Also wir sind da auch jetzt nicht auf einen Partner fixiert, sondern haben viele verschiedene Partner, je nach Produkt und Region, die dann unsere Produkte quasi aufnehmen und bei sich ins Portfolio zum Vertrieb stellen.
Was ich das jetzt in der Praxis vorstellen, gehen Sie selber selbstständig los und sagen und gucken, okay, da ist ein Medikament, das vielleicht gerade ein Patent ausgelaufen ist und das könnte vielleicht interessant sein wegen der Marktufer oder treten zum Beispiel auch die späteren Lizenzpartner oder Vertriebspartner an Sie heran und sagen, guckt euch doch mal das mal bitte an.
Also wir sind schon in einem kontinuierlichen Dialog mit der Pharmaindustrie oder mit der Biosimilar-Industrie, muss man korrekterweise sagen, um zu verstehen, wonach schauen die, was brauchen die, wonach suchen die. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen immer noch 6, manchmal 8 Jahre für so eine Entwicklung. Das heißt, wenn wir ein Produkt auswählen, müssen wir ja eigentlich 10 Jahre den Blastband begucken, sondern wie sieht denn der Markt für dieses Produkt, das es heute gibt, in 10 Jahren aus? Gibt es die Patientenpopulation überhaupt? Wie sieht die Patentsituation aus? Was macht der Wettbewerb? Wie verändert sich die Diagnostik? Gibt es schon heute absehbar alternative Produkte? All das schauen wir uns an und müssen natürlich verstehen, lohnt es sich überhaupt, dieses Produkt zu entwickeln? Weil Sie wollen nicht ein Produkt entwickeln, das dann in 8 Jahren mal zugelassen ist, wo aber jeder Arzt sagt, nee, es gibt was viel Besseres zum gleichen Preis oder nur ein bisschen teurer, braucht kein Mensch mehr, kannst du jetzt leider wieder verklappen. Sondern wir müssen natürlich uns sicher sein, dass wir am Ende in 10 Jahren noch einen Markt haben. Und diese Analyse, die hat ganz viele verschiedene Aspekte. Wie gesagt, Patentschutz, Marktpotenzial, demografische Faktoren, wie entwickeln sich die Patienten, etc., die wir versuchen zusammenzutragen. Und das machen wir schon, ehrlich gesagt, auf eigenes Risiko, dass wir mit unseren Leuten, mit unserem Team diese Verfahren uns angucken und auch Stück für Stück durchfiltern. Es gibt ja ein ziemlich großes Potenzial an Originalprodukten, die perspektivisch aus dem Patent laufen. Und das wird dann Stufe für Stufe immer weiter eingekreist, bis dann am Ende einige wenige Kandidaten übrig bleiben. Und dann gehen wir eben und sagen, okay, die wollen wir entwickeln. Und dann ist der nächste wichtige Schritt die Analytik, also das Originalprodukt einfach erstmal in Anführungsstrichen zu zerlegen und zu verstehen. Weil nur wenn ich es mir ganz genau angeschaut habe und alle Eigenschaften dann auch verstanden habe, kann ich auch das Produkt nachbauen oder kopieren sozusagen. Und das ist eine der Kernkompetenzen, die wir bei uns haben. Und das ist natürlich auch die Grundlage für alle weiteren Entwicklungsschritte.
Sie haben jetzt nun drei Biosimilars in der Zulassung oder sind schon zugelassen. Können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, was das für Medikamente sind, wofür die eingesetzt werden und natürlich auch, was für ein Marktpotenzial Sie sich erhoffen?
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die Formicon agnostisch ist, was therapeutische Gebiete anbetrifft. Wir sind heute unterwegs im Bereich Autoimmunerkrankungen, wir sind im Bereich der Ophthalmologie, also Augenheilkunde, oder auch im Bereich der Immuno-Onkologie unterwegs. Und unser erstes Produkt, das in den Markt gegangen ist, ist das sogenannte Lucentis, das im Bereich der Augenheilkunde eben in verschiedenen Indikationen eingesetzt wird, insbesondere in Degenerationskrankheiten, wo der Patient also eigentlich langsam über die Zeit erblindet, wenn nicht entsprechend dagegen vorgegangen wird. Da gibt es verschiedene Indikationsbereiche und die adressieren wir eigentlich mit unserem Lucentis, oder nicht eigentlich, sondern de facto mit unserem Lucentis Biosimilar, dass wir dann zum Beispiel in den USA mit Sandoz verpartnert haben, für Europa insbesondere mit Teva und für die MENA-Region dann mit MS Pharma als das Beispiel. Wir haben ein zweites Produkt, das eigentlich in einen ganz ähnlichen Bereich geht. Das ist das etwas jüngere Produkt und auch eigentlich das etwas noch potentere Produkt. Das ist das Eylea von im Original von Regeneron. Das launchen wir dieses Jahr in Europa und in den USA. In Europa ist es Bayer, die hier sozusagen die Partnerschaft antreiben, also auf der Regeneron-Seite, auf der Originator-Seite. Und auch das hat jetzt so um die 10 Milliarden Umsatz gemacht in der Vergangenheit. Das wird sich natürlich unter Biosimilar-Preisen dann deutlich reduzieren, einfach weil die Preise dann günstiger werden sollen. Ist aber durchaus in ähnlichen Indikationsgebieten unterwegs. Unser Stelara ist ein Produkt im Bereich der Immunologie, schwieriges Wort, wurde vom Original von J&J vertrieben, wird natürlich auch immer noch von denen vertrieben. Und hier geht es um typische Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel auch Psoriasis und ähnliche Krankheiten, die hier entsprechend bekannt sind, die aber eben dann auch chronisch sind. Das heißt, hier sind die Patienten dann in der Regel auch über viele Jahre oder eben auch oft bis zu ihrem Lebensende auf solchen Medikamenten. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, dass wir oder dass die Gesundheitssysteme hier sehr stark unter Druck sind, weil einfach die Preise relativ hoch sind. Und wenn ein Patient dann über viele Jahre damit versorgt werden muss, dann addiert sich das natürlich auf. Und das ist die Herausforderung für die Gesundheitssysteme. Und hier kann es helfen, wenn die Preise entsprechend gesenkt werden.
Bei Ihren jetzt schon zugelassenen Medikamenten, kann man da jetzt eigentlich sagen, welche Region da vielleicht am wachstumsstärksten ist, die auch sehr offen auf die Thematik Biosimilars zugeht?
Also Biosimilars sind eigentlich mittlerweile sehr verbreitet und insgesamt jetzt auch unabhängig von Formicon oder nicht Formicon und auch akzeptiert. Das war am Anfang durchaus ein bisschen unterschiedlich, also gerade auch in neuen Bereichen. Man darf nicht vergessen, Lucentis zum Beispiel und auch Eylea im Bereich der Ophthalmologie, die werden ins Auge injiziert. Also es ist eine Spritze, die ins Auge appliziert wird. Und wenn man dann dem Wirkstoff nicht traut, ja, und man sagt, das ist was Neues und funktioniert das wirklich und ist das auch wirklich so sauber und so rein, dass es da keine Nebenwirkungen gibt oder Ablagerungen oder Anreicherungen im Auge, da braucht es schon ein gewisses Vertrauen natürlich. Und da gab es schon am Anfang Skepsis seitens der Ärzte, seitens der Patienten. Denn auch der Arzt muss natürlich seinen Patienten überzeugen, auf so ein Produkt zu wechseln. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Also das braucht natürlich Erfahrungswerte. Das braucht auch einen Glaube, dass da auch eine hohe Qualität dahinter steht. Solche Themen. Und natürlich auch ein gutes Branding, eine gute Unterstützung, also auch Support der Ärzte, Support der Patienten. Und das müssen die Biosimilar-Firmen natürlich auch mit übernehmen sozusagen und müssen da entsprechend aktiv sein.
Aber Sie haben ja nicht nur Medikamente in der Zulassung oder schon zugelassen, sondern Sie haben ja auch eine Pipeline.
Richtig.
Was ist denn in der Pipeline?
Ja, wir haben, denke ich, vielleicht greife ich ein Beispiel raus, das sicherlich sehr, sehr spannend ist. Das ist unser Keytruda Biosimilar. Keytruda hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört, ist derzeit das weltweit größte und in Anführungsstrichen erfolgreichste Biologics-Therapeutikum, das es gibt. Hat in 2025 wenn ich richtig informiert bin, knapp über 32 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Und ist damit natürlich ein gigantischer Gesundheitsfaktor auf der einen Seite und ist sehr erfolgreich im Bereich der Onkologie in verschiedenen Therapeutika, kommt von Merck, also der US-Merck, MSD, die das hier sehr erfolgreich vermarktet, aber vor allem nicht nur als Einzelprodukt, sondern auch in Kombination mit anderen Produkten zusammen, also das sind auf diese sogenannten Kombinationstherapien, wo Keytruda zusammen mit XY, und das können andere Biologics sein oder auch Small Molecules, appliziert wird an die Patienten. Das wächst auch weiter. Also das Produkt läuft zwar erst 2029 und 2030 aus der Exklusivität in den USA und in Europa, aber ist weiter am Wachsen und hat sogar noch weitere klinische Studien am Laufen. Also es werden immer noch neue Indikationen zugelassen im Bereich Onkologie, wo das Produkt hier Relevanz entwickelt. Und es ist halt wirklich auch ein sehr erfolgreiches Produkt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bei den Preisen, die MSD hier aufruft, schon auch eben eine Belastung natürlich für die Gesundheitssysteme. Und deswegen gibt es hier natürlich starkes Interesse, so ein Produkt auch als Biosimilar auf den Markt zu bringen und entsprechend vorher zuzulassen. Das ist genau das, was wir machen. Solche Produkte schauen wir uns an und versuchen die dann eben als Biosimilar zu entwickeln und zu verpacken.
Gibt es denn da Durchschnittswerte, wenn man sagt, ich habe das Originalmedikament und dann kommt ein Biosimilar auf den Markt, wie viel Marktanteil so ein Biosimilar im Durchschnitt sich greifen kann?
Ja, aber ja, gibt es, aber die Statistik ist da eigentlich sehr irreführend, weil es kommt dann darauf an, in welcher Region ich mich bewege, also zum Beispiel USA versus Europa. Es kommt darauf an, in welchem Vergütungssystem ich mich bewege. Da sind gerade die US-Amerikaner durchaus komplex strukturiert und nicht unbedingt ein Incentive für Biosimilars, wo man sich eigentlich ein bisschen wundern muss, weil gerade wenn ein Gesundheitssystem unter finanziellen Druck ist, würde man ja annehmen, dass das ein Stück weit gefördert oder begünstigt wird. Es kommt dann natürlich auch auf die Indikationsgebiete drauf an. Und da gibt es einige Medikamente, wo Biosimilars in der Vergangenheit einen sehr schnellen sogenannten Uptake gezeigt hat, also wo man innerhalb von 2-3 Jahren über die Hälfte des Marktanteils vom Originator sozusagen auf die Biosimilar-Seite bringen konnte. Es gibt aber auch die Gegenbeispiele, wo man nach 2 Jahren immer noch bei unter 5% Biosimilar-Anteil ist. Das liegt aber nicht unbedingt an der Qualität jetzt der Biosimilars, oder weil wenn sie nicht funktionieren würden und nicht nachgewiesen hätten, dass sie genauso gut funktionieren wie das Original, hätten sie gar keine Zulassung, sondern es liegt in der Regel an den darunterliegenden Vergütungs- und Markteintrittssystemen. Also da gibt es entsprechende Mechanismen und Strukturen, gerade in den USA, die oft verhindern, dass die Biosimilars zügig in den Markt kommen. Das ist ein bisschen frustrierend. Das ist auch eine unserer Herausforderungen heute in unserer internen Planung und Kalkulation. Wie schnell kommt man oder wie schnell kommen unsere Partner in den Markt? Welcher Preis pro Unit und wie viele Units werden verkauft? Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz einfache Frage, aber sie ist manchmal ausgesprochen herausfordernd zu beantworten. Und wenn Sie dann auch noch ein Wettbewerbsumfeld haben, weil unser Bereich eben nicht mehr patentgeschützt ist, sondern wir durchaus mit mehreren Wettbewerbern unterwegs sind, dann macht es das manchmal schwierig, von der kommerziellen Seite abzuschätzen, wie schnell ein Produkt in den Markt kommt und wie schnell es dann auch profitabel wird.
Kommen wir nochmal zum Unternehmen selbst. Sie haben ja selbst eine Wachstumsstrategie formuliert. Ist aber so wie spricht man das aus? FYB for Growth oder
Formicon? Ja, genau. FIP for Growth. Wobei FIP ist eben die Abkürzung für Formicon und auch immer für unsere Produkte. Ja. Richtig. Und wir haben uns einfach nochmal sehr viel und sehr intensiv Gedanken gemacht über die Formicon und wie wir uns positionieren und wie wir uns aber vor allem auch natürlich verbessern können und wie die Zukunft richtig aufstellen können. Und hier gibt es verschiedene Indikatoren. Der eine ist ganz klar der geografische Faktor. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich gibt es die Standardmärkte USA, Europa. Das sind so die beiden großen Flaggschiffe, wobei USA hier vom Marktpotenzial auch nochmal deutlich vor Europa läuft. wenn man sich alte Statistiken oder ältere Statistik anschaut, kann man sagen, naja, 50-60% des Marktes sind sicherlich US-Potenzial. Und dann kommt Europa mit 30-40 und dann Rest of the World. Das verschiebt sich aber. Wir sehen zunehmend, dass Regionen eben wie MENA, wie Lateinamerika, wie APAC Momentum gewinnen. Nicht in allen Bereichen gleich. Das kommt auch immer auf die Indikationsgebiete drauf an und auf die schon eben angesprochenen Vergütungssysteme. Aber auch, weil sie sich mittlerweile besser organisieren, weil sie besser untereinander abgestimmt sind und aligniert sind und es auch gute Vertriebspartner in den Regionen gibt, mit denen man gemeinsam Partnerschaften abschließen kann, ja, um in diese Märkte besser eintreten zu können. Und deswegen spielt für uns die geografische Diversifikation mittlerweile eine viel, viel wichtigere und größere Rolle. Da kommt dann auch unsere eigene kritische Masse natürlich, fällt da ins Gewicht. Denn natürlich ist MENA kein Vergleich zu Nordamerika jetzt vom Marktpotenzial. Aber hier zusätzliche Umsätze zu generieren und vielleicht etwas stabilere Preise zu haben und besser kalkulieren zu können, macht für uns schon einen Unterschied. Für einen großen Player vielleicht nicht so, aber für unsere Entwicklungsstrategie ist das hilfreich. Und deswegen schauen wir zusammen mit unseren Partnern schon sehr intensiv auf diese Regionen und auf solche Sektoren. Das heißt überhaupt nicht, dass wir uns jetzt abwenden von USA oder Europa. Im Gegenteil, am Ende ist es der Mix, der ausschlaggebend ist. Aber wir sehen hier schon wirklich neben den klassischen Verdächtigen viel Potenzial in zusätzlichen Märkten. Die zweite Säule ist, was wir unter dem Stichwort Smart Portfolio zusammengefasst haben. Da hat es eine spannende Bewegung gegeben in den letzten Jahren oder im letzten Jahr insbesondere. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Beide großen Regulatoren, FDA und EMA, haben weitestgehend anerkannt, dass eine Phase 3 nur bedingt Sinn macht für die Entwicklung und Zulassung von Biosimilars. Und zumindest für die Mehrzahl der Biosimilars gehen wir in Zukunft davon aus, dass sie keine Phase 3 mehr benötigen. Das ist auch in unserer Planung bereits so antizipiert und eigentlich schon mit eingearbeitet. Wie gesagt, gilt nicht für alle Biosimilar-Kandidaten, aber für eine große Mehrheit. Das bedeutet Zeitersparnis und das bedeutet Kostenersparnis. Wir reden hier über 18 bis 24 Monate schnellere Entwicklungszeit und ein Viertel bis ein gutes Drittel Entwicklungskosten, die wir mit Sicherheit rausnehmen können, weil die Phase 3 in der Vergangenheit immer der teuerste Entwicklungsschritt war für ein Biosimilar. Also das heißt aber in der Konsequenz, dass auf einmal Produkte, die eher am unteren Ende von der Wirtschaftlichkeit waren, attraktiv werden. Wir nennen das Niche Busters. Das sind also Produkte so im Bereich 500 Millionen bis ein, maximal 2 Milliarden, wo man in der Vergangenheit gesagt hat, rechnen die sich mit dem Zeitraum, mit den Entwicklungskosten und, und. Und jetzt muss man sagen, ja, unter den neuen Bedingungen wird das attraktiver, rechnen sich diese Investitionen auch in solche Produkte. Da ist natürlich das Marktpotenzial als Ausgangsbasis geringer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier 5, 6, 7 Wettbewerber sehe, ist ausgesprochen gering. Das heißt, ich habe weniger Wettbewerb, ich habe weniger Preisdruck, ich habe weniger Preiserosion über die Zeit und ich habe die Chance, einen höheren Marktanteil zu bekommen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, neben dem anderen Extrembeispiel Keytruda mit sehr viel Potenzial auch über solche kleineren Assets nachzudenken und dann eben ein spannendes Portfolio-Mix auszubauen aus diesen Niche-Busters plus natürlich den großen Blockbustern und alles, was es ja auch noch dazwischen gibt. Mhm. Aber das ist eine super spannende Ergänzung und die wollen wir auch nutzen und damit setzen wir uns auch intensiv auseinander.
Kommen wir vielleicht zum Schluss noch zu ein paar Zahlen, die wir ja schon ein bisschen angedeutet. Im letzten Jahr Umsatz unter deren eigenen Prognose, aber überraschend, also das EBITDA war zwar auch noch im Minus, aber deutlich besser als erwartet. Für dieses Jahr stellen Sie in Aussicht, dass es ein positives EBITDA erstmals geben soll zwischen 0 und 10 Millionen. Wo sind denn da die besonderen Treiber?
Ja, also vielleicht kommen wir noch ganz kurz zum letzten Jahr, wenn es auch gefühlt schon lange her ist, inzwischen wieder. Aber also die Formcon befindet sich in der Transformation. Wir sind lange als ein Unternehmen unterwegs gewesen, das zunächst mal die Technologieplattform aufgebaut hat, from the scratch, um überhaupt Biosimilars entwickeln zu können, entlang der verschiedenen Wertschöpfungsschritte, die wir vorhin schon angedeutet haben. Und in der Historie haben wir diese Plattform genutzt, um vor allem in Partnerschaften Produkte zu entwickeln, wo uns die Partner im Grunde vergütet haben für die Entwicklungsarbeit. Das heißt, wir haben die Kosten, die generiert wurden, unmittelbar weitergereicht. Der Partner hat sie erstattet. Die Marge darauf war, sagen wir mal vorsichtig, übersichtlich. Aber wir konnten damit gut leben und mussten nicht permanent Kapital auch am Kapitalmarkt, sei es jetzt Fremd- oder Eigenkapital, aufnehmen. Und das hat auch zu Umsätzen geführt. Diese Entwicklungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Das heißt, die Umsätze aus diesen Arbeiten reduzieren sich auch. Das war bekannt, das war auch erwartet worden, hat aber natürlich dazu geführt, dass diese Umsätze über 23, 24, 25 stark absinken und jetzt in 26 nahezu Richtung Null gehen. Jetzt muss ich aber erstmal andere Umsätze generieren, um das zu kompensieren. Und das sind eben Umsätze einerseits aus neuen Lizenzpartnerschaften. Das sind dann die sogenannten Upfront-Payments für die Anerkennung unserer bisher geleisteten Entwicklungsarbeit. Das sind Meilensteine, die man vereinbart bis zur weiteren Zulassung des Produktes am Markt. Und das sind natürlich vor allem hinten raus dann die Erfolgsbeteiligung bzw. die Umsatzbeteiligung, wenn ein Produkt dann mal am Markt ist und zulassen ist. Und diese Transformation findet gerade statt. Und deswegen war klar, dass wir in 2025 noch weniger Umsatz haben werden als im Vorjahr 2024. Allerdings hatten wir gehofft, mit mindestens 55 Millionen Euro rauszukommen und sind dann leider nur mit 45 Millionen rausgekommen. Das waren verschiedene Faktoren. Also einerseits, wer uns verfolgt, weiß, dass wir Anfang des Jahres 25 einige News hatten, die eben nicht so erbaulich waren, weil unsere Partner uns in Aussicht gestellt haben, dass die Performance für 25 nicht so stark laufen wird, wie wir das antizipiert hatten. Wir haben dann selbst auch einige Umsätze noch in 2026 verschoben, um unsere Verträge, die wir da gerade verhandelt haben, ein bisschen zu optimieren. Das ist uns auch gelungen, hat aber natürlich dazu geführt, dass wir die dann nicht mehr in 25 realisieren konnten. Und auch ein wichtiger Meilenstein, den wir jetzt im Q1 26 realisiert haben, den haben wir dann eben nicht mehr im Q4 25 realisiert. Und so addiert sich das dann schnell auf, dass sie dann auch mal ein paar Millionen neben der Guidance liegen. Aber wir wollten lieber bessere Verträge abschließen. Natürlich dann mit der Konsequenz, dass die Guidance dann daneben lag. Das findet der Kapitalmarkt auch nicht so sexy. Das ist völlig klar. Aber es ist immer ein Abwägen. Was ist am Ende nachhaltiger für die Firma und was ist besser für die Firma? Jetzt geht es aber eben in die Richtung, dass wir die Umsätze verstärkt aus Umsatzbeteiligung generieren wollen. Das sind eben diese sogenannten Royalties im Lizenzgeschäft. Zusätzlich noch neue Meilensteine generieren von Partnern, von neuen Partnern, die Ende letzten Jahres an Bord gekommen sind. Und da spielt vor allem die 202 bei uns in der Pipeline eine wichtige Rolle. 202 ist unser Stelara Biosimilar, das ursprünglich eben als Originate von J&J kommt. Und hier haben wir eine wichtige Partnerschaft mit Fresenius Kabi, die für uns weitestgehend den globalen Vertrieb für dieses Produkt übernommen haben. Und da natürlich auch insbesondere USA. Und Fresenius Kabi ist jetzt dabei, dieses Produkt, das Anfang in Q1 2025 gelauncht wurde, wie man so schön neudeutsch sagt, das jetzt in den Markt zu pushen. Und nach und nach in die verschiedenen Märkte zu etablieren, allen voran natürlich USA, aber auch Europa und weiteren Regionen, die dazukommen. Das Produkt ist deswegen für uns so wichtig, weil es per se aufgrund der schieren Marktgröße ein großes Potenzial hat und b, weil es ein Produkt ist, das nahezu 100% quasi unter unserer Kontrolle ist, auch historisch von der Entwicklung gesehen. Und wir haben keine Kosten mehr an diesem Produkt. Also wenn Fresenius hier seine Profits mit uns entsprechend teilt, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Marge darauf. Und sprich, wenn sich das Produkt ordentlich entwickelt, dann macht das ein CFO auch glücklich. Wenn sich das Produkt dann nicht so gut entwickelt, dann habe ich eine Herausforderung. Nicht nur ich, sondern unsere Firma. Aber das sind eben die Sachen, die bei uns einen wirklichen Hebel haben. Das zweite Produkt, was in die Richtung super spannend ist, natürlich das Keytruda. Das ist noch nicht zugelassen heute, das ist noch nicht im Markt. Aber hier haben wir Ende des letzten Jahres, also Ende 25, erste große Partnerschaft da beschlossen, mit einem indischen Partner, Cidus, für Nordamerika, also USA und Kanada, die uns auch ein attraktives Upfront-Payment, also eine Vorabzahlung geleistet haben, der einen ersten Meilenstein noch gleich in 2025 anerkannt haben im Dezember. Und dieses Jahr machen wir entsprechend weiter. Hier gibt es also noch keine Umsätze aus Erfolgsbeteiligungen, sondern hier wird es Umsätze geben aus sogenannten Meilensteinen, die wir im Jahre 26 und 27 erfolgen sollen. Und hier sind wir hoch motiviert, dieses Produkt mit Nachdruck wirklich Richtung Zulassung in den USA zu bringen. Ein wichtigen Schritt, den wir da dieses Jahr schon erreicht haben, ist der Abschluss der klinischen Phase 1-Studie oder der PK-Studie, pharmakokinetischen Studie, gleich im ersten Quartal diesen Jahres. Und das ist natürlich auch für unseren Partner Sidus ein wichtiger Meilenstein, der entsprechend anerkannt wird. Es gibt aber eben auch weitere Partner. Wir haben zum Beispiel für die MENA-Region mit MS Pharma lizenziert. Übrigens unsere vierte Lizenzvereinbarung mit denen auch auf anderen Produkten. Wir haben mit Lotus für Teile von der APAC-Region das Produkt schon verlizenziert und wir wollen jetzt weiter lizenzieren für Lateinamerika. Europa ist noch offen etc. Also da kann noch einiges kommen in 26 und 27. Und wir sind im Rennen natürlich hier mit anderen Wettbewerbern. Und auch da wollen wir uns wirklich Mühe geben, ganz vorne mit dabei zu sein. Denn, wie sagt man so schön, every day counts. Hier macht es wirklich Sinn, als einer der ersten startklar zu sein für die Zulassung.
Okay. Herr Spinner, herzlichen Dank für Ihre Darstellung und ich hoffe, wir sehen uns dann, hören uns dann hier auf diesem Format dann demnächst mal wieder, wenn es Neues zu berichten gibt.
Sehr gerne die Fortsetzung. Dankeschön.